Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 20. Wir Hochstapler von Horst von Butler aus Stern Nummer 23 vom 28.05.2020. Gelesen von Günter Schossböck. Deutschland und Europa machen gigantische Schulden, um die Wirtschaft zu retten. Wer soll das alles bezahlen? An einem dieser zahllosen Tage, an denen gefordert, gerettet und gerechnet wird, brachte auch Michael Hüter einen Fonds für Deutschland ins Spiel. Milliardenschwer, gestreckt über 10 Jahre. Für Schulen, Brücken, Schienen, Digitalisierung, damit das Land endlich auf Vordermann kommt. Er kämpft für diese Idee schon länger. Nun also wieder in einer dieser Videoschalten, in denen derzeit die Zukunft geplant und das Land regiert wird. Darin diskutieren Beamte, Staatssekretäre und Ökonomen. Auch Olaf Scholz war an diesem Tag zugeschaltet. Seine Anwesenheit, berichten Beteiligte, ließ hoffen, der Finanzminister sei offen für den Plan. Interessant seien die Ideen, kam die Botschaft. Man werde sich melden. Doch es passierte erstmal nichts. Michael Hüter, Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, hatte die Idee schon vor Corona, im Herbst 2019, auf den Markt geworfen. Damals ging es um 450 Milliarden Euro. In einer seltenen Allianz aus Industrie und Gewerkschaften. Und da ohnehin viel Geld ausgegeben werde, könne man das ja auch anpacken. Es gibt nur ein Problem. Gerade weil derzeit so viel Geld verplant wird, gibt es bei Scholz auch Skepsis. Solche Beträge nimmt niemand auf die leichte Schulter, sagt einer seiner engsten Berater. Was wird aus diesen Schulden? Können wir sie zurückzahlen? Bleiben die Zinsen wirklich so niedrig? Denn es ist ja nicht das einzige Paket voller frischer Milliarden, die derzeit scheinbar aus dem Nichts kommen. Die Welt ist seit Wochen voller Pakete, Töpfe und Programme, immer in Milliardenhöhe, gern 2- bis 3-stellig. Gegen Corona, für Selbstständige, für Start-ups, für den Mittelstand, für Europa, für den Wiederaufbau, den Neustart. Garantien, Liquiditätshilfen, Kredite, Direkthilfen. Allein seit Anfang Mai geht es um 3 neue Pakete. Einmal um die Entschuldung der deutschen Kommunen, 57 Milliarden Euro. Um einen Rettungsfonds für Europa, 500 Milliarden. Und ein Konjunkturpaket, irgendwas zwischen 100 und 150 Milliarden. Zahlen, hat man dieser Tage das Gefühl, sind extrem und relativ geworden. Manchmal auch wahllos und willkürlich. Fehlten nicht vor wenigen Monaten noch Millionen für Turnhallen, Kitas und Universitäten? Nun geht es nur noch um Milliarden, gar um Billionen. Und viele fragen sich nicht nur, woher diese Summen kommen, sondern wohin sie fließen. Wenn wir damit die Lufthansa retten, fehlt es dann für den Breitbandausbau? Oder fließt es trotzdem, weil wir eh gerade Geld ausgeben? Und müssen wir alle bald mehr Steuern zahlen? Die Krise hat alles verändert. Den Alltag, die Schule, unsere Büros und auch unser Geld. Weltweit wurden historische Summen gegen den Absturz der Wirtschaft mobilisiert. Es gibt einen großen Konsens, dass diese Summen notwendig sind. Über allem steht eine Frage. Wer soll das bezahlen? Wenn man diese Frage stellt, bekommt man keine eindeutige Antwort. Die einen sagen, wir, die Steuerzahler, und noch unsere Kinder und Enkel. Andere sagen lapidar, niemand. Und wiederum andere glauben, das alles fliegt uns um die Ohren. Wie viel nochmal genau? Wer herausfinden will, wie viel wir bisher im Kampf gegen Corona ins Auge fassen, muss eine Weile suchen. Manches wurde nur angekündigt, anderes schon verabschiedet. Manches muss sofort bezahlt werden. Andere Summen sind hypothetisch. Und das ist wohl die Lektion 1. Wenn der Staat Kurzarbeitergeld zahlt, fließt das Geld sofort. Aus der Rücklage der Arbeitslosenversicherung. Wenn Adidas einen Kredit in Höhe von 3 Milliarden Euro erhält, fließt auch Geld. Aber es wird zurückgezahlt, sogar mit Zinsen. Der Staat macht nur Verluste, sollte Adidas zahlungsunfähig werden. Das ist unwahrscheinlich. Bei vielen anderen Firmen könnte es jedoch so sein. Gibt der Staat eine Garantie für etwas, ist es zunächst nur ein Versprechen. Zur Not sind wir da. Und steigt der Staat direkt bei einem Unternehmen ein, wie jetzt bei der Lufthansa, muss er zusehen, dass er beim Ausstieg keinen Verlust macht, wie ein normaler Aktionär. Gibt es trotzdem eine Hausnummer? Das Bundesfinanzministerium schreibt auf seiner Website von haushaltswirksamen Maßnahmen in Höhe von 353,3 Milliarden Euro und Garantien von insgesamt 819,7 Milliarden Euro. Da wird noch etwas hinzukommen. Die Schlussabrechnung allerdings wird Jahre dauern. Die EZB schätzt die Kosten für die Staaten der Eurozone auf bis zu 1,5 Billionen Euro in diesem Jahr, wenn man alles von höheren Ausgaben bis zu den Steuerausfällen zusammenrechnet. Für die kommenden beiden Jahre rechnet sie nach Informationen des Stern nochmal mit 750 Milliarden Euro. Es ist also ein Gewirr aus Geldsummen. Geld, das tatsächlich fließt, Geld als Garantien, aber auch Geld, das fehlt, als Steuereinnahmen. Der Internationale Währungsfonds, IWF, nennt als Summe für die weltweiten Hilfsmaßnahmen 9 Billionen Dollar. Die Datenrechercheure der Agentur Reuters rechnen noch die Programme der Notenbanken dazu und kommen auf 15 Billionen Dollar. Das entspricht rund 17% der globalen Wirtschaftsleistung. Eine Billion hier, eine Billion da, ätzte schon das Wall Street Journal, denn all diese Schulden kommen auf einen Berg, der ohnehin sehr hoch war. 255 Billionen Dollar waren es Ende 2019. Das ist mehr als dreimal so viel wie die gesamte Wirtschaftsleistung des Planeten. Also, nochmal, wer soll das bezahlen? Nun ist es ja so. Wir haben diese Billionenschulden nicht bei den Marsmännchen, die mit einer Invasion drohen, sollten wir sie nicht zurückzahlen. Diese Schulden haben Menschen, Unternehmen und Staaten bei anderen Menschen, Unternehmen und Staaten. So war es schon immer in der Geschichte. Und wer sich damit beschäftigt, lernt, dass die Situation heute außergewöhnlich ist und zugleich normal. Die ewigen Schulden. Es hat Jahre gegeben, da zeigte die wichtigste Uhr des Landes keine Uhrzeit an. Sie stand in Berlin, hatte 13 rote Ziffern. Sie blinkten und stiegen. Es war die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler. Sie gehört zum Inventar der Republik, wie der Tatort, Günter Jauch oder Barbara Schöneberger. Im Jahr 2018 dann geschah etwas Ungeheures. Diese Uhr lief plötzlich rückwärts. Das erste Mal seit 22 Jahren. Denn Deutschland erwirtschaftete Überschüsse. Damit ist es vorbei. Wer heute auf die Uhr schaut, sieht 13 Ziffern, die um 6.972 Euro pro Sekunde wachsen. Im Ausland und bei Ökonomen hatte die Art und Weise, wie die Deutschen auf ihre Schulden schauen, oft Erstaunen ausgelöst. Es gab hier tatsächlich Experten, die ausrechneten, wie viele Jahre es dauern würde, das alles zurückzuzahlen. Oder wie lang ein Zug wäre, würde man all diese Schulden in Waggons packen. Irgendwas mit bis zum Mond und zurück. Diese Schuldenuhr, muss man wissen, erzählt immer nur die halbe Geschichte. Denn etwas anderes geschah, als sie plötzlich rückwärts lief. Die Wirtschaft wuchs. Die absolute Höhe der Schulden, knapp 2 Billionen, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist das Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftsleistung. die sogenannte Schuldenquote. Stellt man sich die Wirtschaft als einen weiteren Berg vor, der neben dem Schuldenberg steht, ist es in Ordnung, wenn beide Berge wachsen. Wächst allein der Schuldenberg, gibt es ein Problem. Wächst der Wirtschaftsberg schneller, wird der Schuldenberg relativ gesehen kleiner. Deutschlands Schuldenquote liegt bei knapp 60%. Das ist wenig. Wir könnten noch 1 Billion auf den Schuldenberg draufpacken, ohne dass Investoren Kopfschmerzen bekommen. Die wichtigste Lehre aus der Finanzkrise war die, dass die Wirtschaft sich schnell erholen kann. Mit dem Wachstum kommen Jobs, mit den Jobs die Steuereinnahmen. Mit denen können wir die Schulden immer bedienen, neue Schulden machen und sie irgendwann auch zurückzahlen. Wenn sich die Wirtschaft allerdings nicht erholt, fehlen die Steuereinnahmen. Der Staat muss dann weiter Schulden machen, Ausgaben kürzen oder die Steuern erhöhen. Dieses Szenario ist ungewiss und Steuern werden derzeit auch nicht erhöht, im Gegenteil. Die Regierung überlegt gerade, wie sie Geld an uns verteilt. 300 Euro pro Kind als Corona-Familienbonus, Konsumgutscheine, Kaufprämien für Autos. Viele würden davon profitieren. Dafür werden die Schulden erstmals wieder steigen. Aber auch dann gilt, es wird bei unseren Schulden nie darum gehen, die 2 Billionen vollständig zu tilgen. Das wäre aus Sicht einer Volkswirtschaft idiotisch. Wenn der Staat zum Beispiel auf Pump eine Straße verbreitert, auf der dann doppelt so viele LKWs Waren transportieren können, ist das Geld gut investiert, der Wirtschaftsberg wächst. Hinzu kommt, Schulden machen ist keine Verfehlung, sondern ein Vorgang, ein technischer, der dauernd passiert. Wenn ein Staat dies tut, vergibt er eine Anleihe. Man muss sich das Ganze wie eine Auktion vorstellen. Eine Anleihe hat eine Laufzeit, 5, 10, manchmal 30 Jahre. Und für jedes Jahr verspricht der Staat einen festen Zinssatz an Investoren. Wer aber sind die? Nun, es sind zum Beispiel Lebensversicherungen, Pensionskassen in den USA oder große Staatsfonds aus Asien. Sie alle wollen diese Anleihen haben. Auch deutsche Versicherungen wie die Allianz oder Fondsgesellschaften wie Union Investment gehören dazu. Und die packen diese Anleihen etwa in unsere Lebensversicherungen und Riester-Verträge, in Index- und Mischfonds, in unseren Depots. Wenn Sie eine Lebensversicherung haben, wir Deutsche haben 90 Millionen Verträge, ist ziemlich sicher, auch Sie haben Deutschland Geld geliehen. Wir haben diese Schulden also in Teilen bei uns selbst und verdienen daran, während wir als Steuerzahler die Schulden bedienen. Entscheidend ist nun, dass jedes Mal, wenn ein Staat solch eine Auktion macht, es genügend Fonds und Pensionskassen gibt, die diese Anleihen haben wollen. Für Deutschland kann man seit einigen Jahren sagen, sie stehen Schlange dafür. Obwohl der deutsche Staat dafür immer weniger Zinsen bieten musste. In den 1990er Jahren lagen diese oft über 5% pro Jahr. In den vergangenen Jahren dümpelten sie bei 0,5 oder gar 0,25%. Bei der letzten Auktion am Tag vor Himmelfahrt wollte der deutsche Staat 25 Milliarden haben für 10 Jahre und er bot dafür pro Jahr 0,00%. Das ist kein Druckfehler. Und damit sind wir bei einer wichtigen Größe. Entscheidend ist, wie viel der Staat für die Zinskosten bezahlen muss. So wie es für einen Hausbesitzer wichtig ist, wie viel die Hypothek von seinem Gehalt frisst. 2008 musste der Bund 40 Milliarden Euro pro Jahr zahlen. 2019 waren es nur noch rund 14 Milliarden. Der Staat sparte also Geld, das er für andere Projekte ausgeben konnte. Für Kitas, für mehr BAföG, für die Forschung. Erst wenn die Zinskosten also steigen, wird das Geld wieder fehlen. Und das werden sie leider, weil wir sehr viele neue Schulden machen. Hinter diesen billigen Zinsen liegt allerdings ein schmutziges Geheimnis, das uns alle betrifft. Wenn der Staat immer weniger Zinsen bietet, werfen die Anleihen weniger ab. Und damit auch die Lebensversicherungen, mit denen wir fürs Alter sparen. Wenn wir vorsorgen, müssen wir uns also mehr anstrengen, mehr zurücklegen. Die billigen Zinsen, die dem Staat nützen, schaden uns als Sparer. Sie nutzen uns aber auch, wenn wir selbst Schulden machen, etwa für den Kauf eines Autos oder einer Wohnung. Man merkt bald, wir hängen immer mit drin. Als Sparer, Steuerzahler und Empfänger von Leistungen. Problematisch wird es für Staaten nur, wenn das Schuldenspiel nicht mehr so geschmiert läuft wie in Deutschland. Dann ziehen sich die Investoren zurück, trennen sich von den Anleihen, kaufen keine neuen. Der Staat kann seine Schulden nicht mehr bedienen. Das ist keine Ausnahme, sondern seit Jahrhunderten die Regel. Es läuft bloß anders als bei uns Bürgern. Wenn Sie sich ein neues Auto auf Kredit kaufen und die Rate einige Monate nicht mehr zahlen, bekommen Sie erst Mahnungen und dann kommt irgendwann ein Gerichtsvollzieher oder die Bank und nimmt Ihnen das Auto weg. Bei einem Staat ist es komplizierter. Wir sind alle Alchemisten. Es war im 4. Jahrhundert vor Christus. Da hatte Dionysios, Tyrann der Stadt Syrakus und überschuldet, eine teuflische Idee. Er erließ ein Dekret, dass alles Geld ihm ausgehändigt werden müsse, sonst drohte die Todesstrafe. Als er alle Münzen im Besitz hatte, prägte er auf die 1-Drachmen-Münze den Wert von 2 Drachmen und zahlte daraufhin seine Schulden zurück. Viele Jahrhunderte lief so das Spiel. Immer wieder haben sich Könige und Kaiser, aber auch Parlamente und Demokratien eine Menge Tricks einfallen lassen, wenn sie überschuldet waren. Könige reduzierten den Silbergehalt von Münzen oder der Gläubiger fiel beim Schuldner ein. Die Briten brachten im 19. Jahrhundert das säumige Ägypten unter ihre Kontrolle und erklärten es später zum Protektorat. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließen hochverschuldete Staaten wie die USA oder Großbritannien eine hohe Inflation zu. Die Zinsen blieben niedrig. Wer sparte, dessen Vermögen wurde weniger wert. Wer verschuldet war, dessen Schulden wurden weniger wert. Pleiten gehören zur Menschheit wie Krieg und Frieden. Moderne Volkswirtschaften leben davon, Schulden zu machen, sagt David Graeber, Autor des Buches »Schulden – Die ersten 5000 Jahre«. Heute marschiert keiner mehr in Länder ein. Es gibt Verhandlungen, das Ganze nennt sich Umschuldung oder Schuldenschnitt. Zum Beispiel wird vereinbart, dass ein Land für jeden geliehenen Dollar nur 50 Cent zurückzahlen muss. Oder dass es statt 10 Jahre 20 Jahre Zeit dafür hat. In der Corona-Krise jedoch gibt es einen Unterschied. Es geht jetzt nicht mehr nur um ein paar Länder in Afrika oder Südamerika, die ohnehin als Problemfälle gelten. Argentinien etwa, das vor dem 9. Zahlungsausfall seiner Geschichte steht. In nahezu jedem Land steigen die Schulden rasant, seit Jahren schon, ob groß oder klein, arm oder reich. Der Markt für Staatsanleihen sei wie ein großer Kleiderschrank voller Schmutzwäsche, twitterte der Ökonom Jens Südekum vor einigen Tagen. Und durch Corona wird alles dreckiger. Aber irgendwas müssen Investoren halt anziehen. Heißt also, kein Problem? Oder kommt es zu einem Schuldenschnitt, der die ganze Welt betrifft? Nun, seit einiger Zeit gibt es eine Lösung dafür, einen Trick, vermutlich der größte und gefährlichste Trick, den das Finanzsystem je erlebt hat. Das einzige Spiel. Mohammed El-Erian hatte den größten Teil seines Lebens einen Job in der Sonne. Er lebte und arbeitete in Newport Beach, Kalifornien und kaufte Schulden, Anleihen also, für die Pacific Investment Management Company, kurz PIMCO, einen der größten Anleihehändler der Welt, der zur Allianz gehört. Im Jahr 2014 schied er nach Jahren an der Spitze aus, berät seitdem den Versicherer und gilt als einer der klügsten Köpfe des Finanzsystems. 2016 veröffentlichte er ein Buch. Es heißt »The Only Game in Town«. Dieses einzige Spiel, sagt er, sei das Spiel der Notenbanken, die wie beim Poker All-in seien. Im Grunde sind sie es allein, die den Laden am Laufen halten. El Erian fühlt sich durch die Krise bestätigt. Nun würden Wirtschaft und Staat verschlungen wie eine Schüssel Spaghetti, sagte er im Mai dem Wirtschaftsmagazin Kapital. Und wir werden die Bildung noch einer Spaghetti-Schüssel erleben zwischen Notenbanken und öffentlichem Sektor. Was meint er damit? Seit der letzten Finanzkrise kaufen die großen Notenbanken der Welt die Schulden von Staaten auf. Das Ganze war einst als Notprogramm gedacht. Wenn Notenbanken die Anleihen aufkaufen, statt Versicherungen und Banken, so die Idee, müssen diese ihr Geld woanders investieren, zum Beispiel in den Bau von Bürogebäuden oder Flughäfen, und das würde die Wirtschaft in Schwung bringen. Mit den Jahren wurde aus dem Ausnahmezustand ein Dauerzustand. Es gab immer neue Notprogramme, und bald wurden nicht nur Schulden von Staaten aufgekauft, sondern auch von Unternehmen. Die Zentralbanken haben seitdem Billionen an Schulden in ihren Bilanzen. Sie haben sich also in das ewige Spiel mit den Schulden, in die Auktionen mit Anleihen eingemischt. Und sie wissen nicht, wie sie da wieder rauskommen. Längst gibt es die kühne Idee, dass es ja dabei bleiben könne. Notenbanken nehmen die Anleihen in eine Art Quarantäne. Jeder Staat lädt bei ihnen einfach etwas ab. Ich finde das genial, sagt der britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze. Das ist nicht das Ende der Welt. Und wer hier tief Atem holt, dem sagt er, willkommen in der Realität. Um mit dem Bild von Jens Südekum zu sprechen, die Notenbanken übernehmen unsere schmutzige Wäsche und hängen sie bei sich in einen unendlich großen Kleiderschrank, während wir eifrig neue Klamotten verteilen. Dazu muss man wissen, dass die Notenbanken das neue Geld, etwa die 750 Milliarden der EZB im Kampf gegen Corona, nicht mit der Notenpresse drucken, auch wenn wir diese Metapher noch verwenden. Sie müssen auch nicht mehr Münzen umprägen wie Dionysios. Da sitzen Menschen in normalen Büros, die erzeugen Geld per Knopfdruck. An Computern. Das Geld wird virtuell auf Konten zwischen Ihnen und Banken hin und her geschoben. Aber kann so etwas auf Dauer gut gehen? Geld ist eine Übereinkunft. In der Südsee gibt es auf einer kleinen Insel ein Volk, das für Fremde ganz seltsame Angewohnheiten hat. So laufen viele der Frauen noch bis in unsere moderne Zeit barbusig herum, bedecken aber ihre Oberschenkel mit Röcken aus Gras. Die Menschen kauen unentwegt Nüsse, die ihre Spucke rot färben. Vor allem aber stehen hier auf der Insel Yap, die zu Mikronesien gehört, riesige Steinscheiben herum. Bis zu 4 Meter im Durchmesser, tonnenschwer, mit einem Loch in der Mitte. Tausende sind es, oft verwittert oder kaputt. Es ist die traditionelle Währung, Rai. Die Steine sind aus Mineralien, die einst von einer Insel gewonnen wurden, die 400 Kilometer entfernt ist. Dort wurden sie mit Feuer aus dem Felsen gesprengt, behauen und auf Booten transportiert. Die letzten dieser Steine wurden 1930 hergestellt. Jeder Stein hat einen Wert. Wenn diese Steine den Besitzer wechseln, werden sie nicht hin und her gerollt. Die Bewohner merken sich einfach, wem dieser Stein gehört. Wenn ein Stein beim Transport auf den Meeresgrund fiel, blieb auch der als Guthaben im Gedächtnis. Wer sich wundert, warum man Steinscheiben als Währung benutzen kann, der möge sich ausmalen, was diese Bewohner dachten, bevor sie erstmals den Dollar kennenlernten. Menschen, die buntes Papier in der Hand haben und heute oft nur Plastikkarten, die sie hinhalten, und es piept. Die Geschichte der Steinwährung Rai ist deswegen so schön, weil sie am besten erklärt, was das Wesen von Geld eigentlich ist. Geld ist eine Übereinkunft. Geld hat nur einen Wert, weil wir vereinbart haben, dass es einen Wert hat und weil es Institutionen gibt, die uns versichern, dass es diesen Wert behält. Diese Institutionen sind Regierungen, im Zusammenspiel mit Notenbanken. Geld ist eine soziale Technologie, wie der britische Soziologe Geoffrey Ingham erklärt. Wir regeln damit ein System von Beziehungen, in diesem Fall von Guthaben und Krediten. Unser Vertrauen in das System aber kann nur fortbestehen, wenn wir sicher sein können, dass wir mit diesem Papier oder den Plastikkarten, die sich den Wert unseres Guthabens merken, jederzeit in Geschäfte gehen können, um Brötchen, ein Fahrrad oder eine Flasche Rotwein zu bekommen. Wer in den 1990er Jahren in Russland war, konnte sehen, was passiert, wenn dieses Vertrauen bröckelt. Manche Läden akzeptierten nur Dollar oder D-Mark. Der Rubel galt als unsicher. Wer nach Venezuela oder Simbabwe fährt, erlebt, wie Geld sich rasend entwertet. Es passiert, wenn jemand das System der Beziehungen korrumpiert, heimlich oder offen neues Papier bedruckt. Eine Zeit lang geht es gut, dann zerbricht das Vertrauen. Wie und wann ist eines der großen Rätsel der Geldgeschichte, aber Menschen spüren so etwas. Es gibt ja auch heute das Gefühl, dass an dem Spiel der Notenbanken etwas faul ist. Solange die neuen Alchemisten in den Notenbanken nur virtuelles Geld zwischen sich, den Staaten und Banken hin und her buchen, passiert nichts. Erst wenn das Geld in die reale Wirtschaft gelangt, in unsere Hände, wenn wir davon Autos kaufen, Häuser und Straßen bauen, ist es in der Welt. Dann zirkuliert es, und je mehr es gibt, desto weniger wird es wert. Das nennt man Inflation. Überlegen Sie mal, auf Yap würde eine Schiffsladung tausender frischer Steinringe ankommen. Da aber sehr viele Länder, darunter die größten und reichsten der Welt, den Trick mit den Notenbanken anwenden, fehlt eine Instanz, die das Spiel beenden könnte. Kann es sein, dass wir Geld nur in einer neuen Stufe als soziale Technologie erleben, mit der wir unser Leben organisieren? Unter der Leitung von ein paar Finanzingenieuren in Zentralbanken? Und der große Rest versteht nicht, was passiert? Die Frage, wer für diese Krise bezahlt, ist also kompliziert und einfach zugleich. Wir alle und niemand. Beides ist richtig. Für Deutschland heißt es, diese Schulden sind möglich, notwendig, wir können sie uns sogar leisten. Wir alle zahlen dafür, als Steuerzahler, Arbeitnehmer und Sparer. Aber wir profitieren auch davon, wenn wir durch Kurzarbeitergeld Arbeitsplätze erhalten, wenn die Geschäfte in unserer Straße überleben und wir genügend Intensivbetten für eine mögliche zweite Welle haben. Aber es sind und bleiben bittere Schulden, weil wir sie nicht, wie bei der deutschen Einheit, in den Aufbau eines Teils des Landes stecken. Weil Zukunftspläne wie die von Michael Hüter es erstmal schwer haben. Wir wollen die Welt retten, wie sie vor Corona existierte. Das lenkt ab, kostet, bindet Ressourcen. Und es beendet dieses Jahrzehnt, in dem die Einnahmen wuchsen und Politiker laufend höhere Renten, mehr BAföG oder Baukindergeld versprechen konnten. Deutschland hat einen großen Puffer, aber wir werden ihn stark strapazieren. Und wir sind nicht allein. Um uns herum sind Schulden, die gefährlich sind, unkalkulierbar. Niemand weiß, ob und wie das Spiel endet. 500 Milliarden Euro für Europa. Die Milliarden sollen Ländern wie Italien auf die Beine helfen. 57 Milliarden Euro für deutsche Kommunen. Geplant ist ein Mix aus Schuldenerlass und Geld für Investitionen. 50 Milliarden Euro für Selbstständige. Diese Zuschüsse müssen kleine Unternehmen nicht zurückzahlen. 600 Milliarden Euro für Großunternehmen. Stabilisierungsfonds, etwa für Lufthansa und Adidas. 2 Milliarden Euro für Start-ups. Die Förderbank KfW beteiligt sich am Kapital für Start-ups. 25 Milliarden Euro für Mittelständler, Existenzsicherung für Betriebe mit maximal 249 Mitarbeitern. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner & Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement, zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 86 05 55 92 11 00 83 00 10. BIC WEL ADE 8 L XXX.